Ja, ihr Lieben, es geht heute Morgen um unseren Leib. Der irdische Leib, er ist ja sehr anfällig. Gerade zur Zeit merken wir das. Überall sind Leute erkältet, von Grippe ergriffen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass unser Leib, den Gott uns geschenkt hat, die Saat ist, aus welcher einmal der Herrlichkeitsleib hervorgeht. So wie ein kleines Saatkorn natürlich nicht hergibt, was mal draus werden kann. Ja, kann mal ein großer Baum draus werden. Oder wenn man so eine Raupe irgendwo herumkriechen sieht, dann ist das ja für die Raupe nicht die Berufung, jetzt Raupe zu sein, sondern ein Schmetterling. Und Gott hat uns durch diese natürlichen Entwicklungen und Demonstrationen sehr deutlich gezeigt, wie solch eine Veränderung vor sich gehen kann, auch im Sinne, sag ich mal, einer materiellen Veränderung. Aber wir werden eine Veränderung erleben, die nicht auf materieller Basis ist, sondern die auf geistlicher Ebene stattfindet. Und die Bibel redet von der Herrlichkeit, von einem Herrlichkeitsleib. Und wenn die Bibel von Herrlichkeit redet, dann ist das herrlich. Dann ist das nicht nur so ein bisschen was. Das ist optimal. Freuen wir uns. Freuen wir uns, dass wir einen Leib haben, der die Saat darstellt, auch wenn er anfällig ist und wenn er in die Erde fallen muss, um zu sterben, damit das wahre Leben dann daraus hervorgeht. Ihr müsst deshalb alles daran setzen, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung begehbar zu machen, und dann werdet ihr nicht ins Stolpern kommen. Und Gott wird euch die Tore weit öffnen, euch in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus einziehen zu lassen. Wow, freue ich mich drauf, wirklich. Ich will euch immer wieder an diese Dinge erinnern, so sagt es Petrus. Auch wenn ihr die Wahrheit schon kennt und fest in ihr gegründet seid, aber ich halte es für meine Pflicht, euch durch die Erinnerung wachzuhalten, solange ich lebe. Denn ich weiß, dass mein Zelt hier auf der Erde bald abgebrochen wird. Das hat unser Herr Jesus Christus mir zu erkennen gegeben. Ja, das steht dann nachher nicht mehr in der Bibel, wie Petrus gestorben ist, aber die Historie überliefert uns, dass er auch gekreuzigt wurde. Dass er gesagt hat, ich will nicht so gekreuzigt werden wie mein Herr. Dazu bin ich nicht würdig. Und ließ sich mit dem Kopf nach unten kreuzigen. Also schon gewaltig, ne? Und Paulus sagt in 2. Timotheus 4, doch du musst in jeder Hinsicht nüchtern bleiben. Seid bereit, dafür zu leiden und erfülle deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. So spricht er ja zu seinem geistlichen Sohn Timotheus. Tu alles, was zu deinem Dienst gehört. Ihr Lieben, das spricht dazu Timotheus. Ich möchte das zu uns allen sprechen, denn jeder Einzelne von uns ist ein Diener Gottes. Ja? Nicht nur die da hier vorne stehen und predigen mal, ja? Sondern der eigentliche Dienst findet in der Praxis des Alltags statt, ist doch klar. Denn ich bin schon dabei, wie ein Trankopfer ausgegossen zu werden. Ich habe einen guten Kampf gekämpft, habe das Ziel erreicht. Den Glauben habe ich unversehrt bewahrt. Jetzt liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr als gerechter Richter mir an jenem großen Tag zuerkennen wird. Aber nicht nur mir, sondern euch allen anderen auch, die sich auf sein sichtbares Wiederkommen freuen. Ihr Lieben, große Freude soll unser Herz erfüllen, jeden Tag aufs Neue, denn diese Zeit hier unten, die ist sehr kurz und die Ewigkeit ist verhältnismäßig lang. Oder? Ich meine, und je älter man wird, das, ich meine, wir sind ja fast hier alle ältere Leute schon, bis auch einige, wenige, ne, ne, so, die, je älter wir werden, desto mehr merken wir, wie kurz die Zeit ist. Und ich muss sagen, ich lebe schon so im Hinblick auf die Wiederkunft meines Herrn, entweder, dass ich entrückt werde mit euch zusammen oder dann eben sterbe und damit der Weg frei gemacht ist für die Herrlichkeit Gottes. Aber hier unten, meine Geschwister, bei Leibesleben, da haben wir uns zu bewähren. Das ist die Bewährungszeit. Und die ist sehr, sehr entscheidend wichtig. Und wir dürfen das nicht unterschätzen. Und ihr Lieben, es beginnt immer mit einem Opfer. Das ist das, was die Menschen nicht so einsehen wollen. Warum Opfer? Warum Leiden? Schmerzen und all dieses Zeug, nicht wahr? Muss das sein? Ja, es muss. Das gehört mit zu dem Saatkorn, das in die Erde fallen muss. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun, dass ihr euch mit Leib und Leben als lebendiges und heiliges Opfer Gott zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der eigentlich wahre Gottesdienst. Römer 12, Vers 1. Der wahre Gottesdienst ist, dass wir ein Opfer unseres Herrn sind. Die wahre Freude unseres Herrn liegt darin, dass wir ein Opfer Gottes sind. Nicht, dass es uns gut geht, gut zu essen haben, eine tolle Arbeit haben, eine tolle Wohnung haben. Alles schön und gut. Okay, Gott will, dass es uns gut geht. Aber das ist nicht das, was dem Herrn diese himmlische Freude für ihn ausmacht. Das ist, wenn wir auf dem Wege sind, so wie Jesus das uns ja vorgemacht hat, durch Sterben des alten Wesens und des alten Menschen in die Herrlichkeit Gottes hineinzuschwingen. Ja, das klingt schwer, ich weiß, geradezu abschreckend für einige. Aber so ist es nun mal. Darin liegt die ganze Herrlichkeit unseres Gottes. Und wenn man das mal begriffen hat, meine Geschwister, wenn man das einmal begriffen hat, dann macht es uns überhaupt nichts aus, wenn es mal durch schwere Zeiten geht, mal richtig tief durchgeht. Mir hat eine Schwester geschrieben, gemailt, ihr Sohn ist schwerst erkrankt. Hat auch Fürbitte gebeten natürlich und so. Und sie sagt, sie hat das jetzt entdeckt. Sie fand das immer ein bisschen komisch, wenn ich gepredigt habe, sage Dank alle Zeit für alles, wenn du mal richtig so durch die Bredouille musst, ne? Ja? Dann sag dem Herrn Dank. Danke, Herr, dass dieser dicke Elefant jetzt auf mich zukommt. Denn jetzt werde ich sehen, wie du das machst, damit ich trotzdem überlebe. Danke, dass ich so schwer durch muss, denn dadurch werde ich stark. Sagt ja schon, glaube ich, ein irdisches Sprichwort, was mich nicht tötet. Ne? Wie heißt das? Was macht das sonst? Ja, härter. Ja, ich würde sagen, nicht härter. Wir wollen ja nicht härter werden, aber stark. Stark wollen wir werden. Ja. Ne? Was Jesus am Kreuz durchmachte, ihr Lieben, das war das Schwerste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ihr müsst mal den 22. Psalm, das ist ja der Leidenspsalm unseres Herrn, den müsst ihr mal daraufhin durchlesen. Ja. Mir schmachtet meine Seele. Wilde Stiere haben mich umringt und wollen mich zerstören. Ja. Die Leute spotten und lästern und sagen, ha, wenn der Gottes Sohn ist, dann soll er doch da vom Kreuz runtergehen. Und Jesus, er reagiert und sagt, Vater, vergib ihnen. Die haben überhaupt keine Ahnung, was sie da tun. Jesus, er wusste das. dass das Allergrößte im Leben unseres Herrn sein Leiden war. Das war das Größte. Es steht ja auch geschrieben, wenn er wird erhöht werden und dann wird er uns nachholen. Diese Erhöhung, so wie das im hebräischen Wort ausdrückt, heißt natürlich auch so am Kreuz hochgehoben werden. Ne? Da muss man auch erhöht werden. Ja? Aber es bedeutet auch die Verherrlichung. Jesus ist am Kreuz verherrlicht worden. Und du musst bedenken, wenn du durch schwere Dinge hindurchgehst, hat das immer mit Herrlichkeit auf der Ewigkeitsseite zu tun. Ja? Je schwerer du durch musst, je schlimmer die Leiden sind, die du durchzustehen hast. Und oft sind das seelische Leiden. Im Sinne, dass man verfolgt wird, gemobbt wird, betrogen wird oder dass aus der Familie die schlimmsten Geschichten da resultieren. Sag dem Herrn Dank. Ich habe euch das, glaube ich, alles schon, ich weiß immer nicht, was ich schon mal erzählt habe, aber ich habe in der Richtung so vieles erlebt. Ihr glaubt es nicht. Ich habe ja, wenn ich es schon erzählt habe, sagt dann, ich will nicht Dinge wiederholen. Aber wisst ihr, ich habe mit meiner Bekehrung, praktisch mit meiner Bekehrung, den Ruf in den vollzeitigen Dienst bekommen. Als ich nach Hause gegangen bin von meiner Bekehrung, habe mich gerade bekehrt, ich komme nach Hause und der Geist Gottes spricht so deutlich zu mir, du wirst mein Diener sein. Und ich hatte schon einen Studienplatz und alles Mögliche, also Ingenieurwesen sollte ich ja studieren. Mein Vater war da sehr dominant drin. Und na gut, ich war damals noch gerade Abi, also gerade so um 19 herum, war noch im Hause meiner Eltern, war gehorsam, ja. Und hab dann mein Ingenieur gemacht und Familie gegründet. Und dieser Ruf, der begleitete mich die ganze Zeit. Und ich wusste, ich bin nicht in meiner Berufung. Das war schwer. Und dann habe ich gearbeitet wie ein Verrückter. Ich habe eine große Jugendgruppe gehabt mit 150 Leuten da in der Elim. Ich habe 3 Gemeinden besucht. Geestag, Bergedorf und Rheinbeck. Hatte ich betreut. Alles neben meinem Beruf. Puh, das ging mir bis über die Haarwurzel. Und wollte das mit Leistung und mit Arbeit kompensieren, dass ich nicht ganz im Willen Gottes war. Und dann kam es an einem Punkt, wo ich richtig depressiv wurde und sagte, ich ziehe die Reißleine. Ich will nicht auf ewig an meiner Berufung vorbeigehen. Das geht nicht. Das darf ich nicht tun. Meine Rosi sagt, ja, wenn du uns nicht versorgst, 3 kleine Kinder, also, da musst du schon, ne, die Verantwortung musst du schon übernehmen. Ja, weiß ich ja. Dann bin ich zu meinem Chef gegangen. Übrigens war das ein väterlicher Freund. Und habe ihm gesagt, Herr Lafrenz, ich muss kündigen. Ich muss jetzt in den vollzeitigen Dienst für den Herrn gehen. Er war auch im Kirchenvorstand, er wusste auch, was ich alles so mache. Ach, sagte er, ja, und Ihre Familie, was wollen Sie mit Ihrer Familie machen, wenn Sie jetzt noch studieren wollen und so? Nee, sagt er, das lasse ich einfach nicht zu. Ich war ja noch ein ganz junger Kerl, so um 22 gerade zu der Zeit. Und dann sagt er, ich sage Ihnen was, Sie kommen in 4 Wochen wieder, und dann sprechen wir uns nochmal. Aber jetzt bleiben Sie hier. Und die 4 Wochen gingen sehr schnell rum. Und ich wusste am Abend vorher, ich musste eine Entscheidung treffen. Mir war so elend zumute, ihr glaubt es nicht. Und meine Rosi hat gesagt, nee, ich mach da nicht mit. Ich mach da nicht mit. Da habe ich mich irgendwo verkrochen. Die Nacht, ich glaube, irgendwo so unter dem Tisch verbracht. Am nächsten Morgen kommt meine Rosi aus dem Schlafzimmer und sagt, der Herr hat zu mir gesprochen, du sollst das machen. Da war mit einmal diese ganze Widerstand geplatzt. Da bin ich hin zu meinem Chef, gesagt, Herr Lafrenz, ist klar, ich mach das, ich gehe. Ja, ja, habe ich gewusst. Und dann zieht er aus der Schublade einen Beratervertrag heraus. Dreimal so viel Geld, wie ich als Angestellter hatte. Ich sollte nur Berater sein. Das heißt, ich konnte meine Zeit einteilen. Ich konnte natürlich mein Studium zu Ende machen, konnte alles machen. Und wir hatten Geld ohne Ende. Könnt ihr euch das vorstellen? Also gerade wenn du diese Nacht, ich muss sagen, das war eine meiner schwersten Stunden, die ich erlebt habe in meinem Leben. Diese schwere Zeit. Und kurze Zeit später löst sich alles auf und er hat alles geregelt. Und ich kann euch das aus eigener Erfahrung sagen, meine Geschwister, in dem Moment, wo wir durch schwere Dinge durch müssen, fangt an, den Herrn zu preisen, was das Zeug hält. Niemals klagen, niemals Sorgen machen, das steht uns nicht zu, das steht uns nicht an. Und wenn du drauf gehst, wenn du stirbst, dann stirbst du eben. Denn du stirbst ja nicht wirklich. Du stirbst nur dem irdischen Dilemma und wirst zu der Herrlichkeit erhoben. Als Jesus auf dem Weg zum Kreuz war, ich habe ja gesagt, er hat ja sein Kreuz anders getragen, als es da abgebildet ist. Da haben die Leute geweint, die Frauen und so. Und wisst ihr, was Jesus sagte? Er wandte sich zu ihnen um und sprach, ihr Töchter Jerusalems, weinet nicht über mich, sondern weinet vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Kurze Zeit später, 70 nach Christus, wurden die Juden ja wahnsinnig verfolgt und es gab nicht genug Holz, um Kreuze aufzurichten, um die Israeliten daran zu kreuzigen. 70 nach Christus durch den Kaiser, den Feldherrn Titus, der später Kaiser war, die Römer, die Juden fürchterlich verfolgt haben, den Tempel zerstört haben, alles kaputt gemacht haben, alles niedergemacht haben. Und Jesus sagt, weint über euch, eure Kinder. Matthäus 24 kann man das nachlesen, wie Jesus diese Tage beschreibt. Er selber sagte von diesem Opfer, was er zu bringen hatte, wie ist mir so bange? Doch er sagte auch, wenn ihr des Menschensohn erhöht haben werdet, erhöht, das haben wir es wieder, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und von mir aus selber nichts tue, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Meine Geschwister, so wie der Herr uns zu uns redet, was der Herr uns in seinem Wort sagt, das sollen wir leben. Leben wir das aus. Nur dann leben wir, wenn wir entsprechend seinem Wort leben. Alles andere ist ein Dahinvegetieren. Ist doch kein Leben. Ohne Gott zu leben, ist kein Leben, finde ich. Ich kann es mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Wenn ich morgens aufwache und der Herr weckt mich und sagt, hallo, ich bin da. Ich sage, Herr, bist du es wieder? Jeden Tag aufs Neue. Ich könnte es mir nicht vorstellen ohne den Herrn. Es will uns nur schwer einleuchten, dass das Kreuz der eigentliche Siegesfall war. Das ist auch das Geheimnis, das der Herr uns heute Morgen wieder aufs Neue offenbaren möchte. Schauen wir ins Alte Testament, wo uns dieses Opfer dann vorgeschattet wird. Das Opfer Abrahams. Das kennen wir ja alle, ne? Wie er dann nach Moria wandert, ne? Und sein Sohn neben ihm, der kleine Süße, ne? Wie alt war er vielleicht gewesen sein? 12, 13 Jahre, war schon Teenie, ne? Ja, also kein kleines Baby mehr. Und der kleine Junge, der trabt dann neben dem Vater her, so ganz vertrauensvoll. Er sagt, Papa, ich muss dich mal was fragen. Ja. Wir haben das Holz, wir haben auch das Feuer. Feuer mussten sie immer mitnehmen, weil sie keine Streichholz hatten. Dann musste das Feuer mitgenommen werden. Wo ist das Opfer? Wie muss Abraham zumute gewesen sein? Er sagt, mein Junge, dieses Opfer wird der Herr. Für dieses Opfer wird der Herr für uns sorgen. Und Abraham, er ist ja unser aller Glaubensvater geworden. Können wir uns das vorstellen, wie schwer ihm dieser Opfergang gewesen sein muss? Und als dann der Isaak da auf dem den hat er ja gefesselt, ne, und der lag dann da auf dem Altar. Können wir uns vorstellen, wie er das Messer hob, wie ihm zumute gewesen sein muss. Hier kommen die Tränen, wenn ich daran denke. Aber ich sage euch eines. Das war der größte Augenblick im Leben von Abraham. Aus Abraham wurde Abraham. Und natürlich hatte Gott Sorge getragen, dass er Isaak nicht opfern musste. Nachher, als Jesus seinen Sohn opfern musste, da gab es kein anderes Lamm oder so. Er war das Lamm. Aber er hat den Abraham benutzt, um zu zeigen, was es für einen Vater ist, seinen Sohn zu opfern. Ist das nicht herrlich, wie das Wort Gottes uns das alles so plausibel macht? Es geht nicht darum, wirklich Schaden zu erleiden. Den sollen wir gar nicht erleben. Im Gegenteil. Es geht um die Haltung unseres Herzens, die sich allein im Opfer wirklich dann zeigt. Und nur im Opfer wird unser Herz auch daraufhin verwandelt, daraufhin eingerichtet und eingestellt, wirklich dem Herrn geweiht zu sein. Sonst geht es gar nicht. Die Bereitschaft, alles, aber auch alles dran zu geben, darum geht es. Bist du dazu bereit? Ich möchte euch ermutigen. Wenn wer nicht bereit ist, versäumt das Schönste und das Beste. Und das meint auch dieses Wort aus Römer 12. Unser Leib als ein lebendiges Opfer. Und darum bin ich so froh, dass wir einen Leib haben. Wenn wir den Leib nicht hätten, können wir kein Opfer sein. Aber weil wir den Leib haben, deswegen ist es möglich, bei lebendigem Leib dem Herrn ein Opfer zu sein. Herrlich! Petrus und Paulus, sie lebten uns das vor. Petrus, bevor der Heilige Geist über ihn kam, da fing er an, da zu sagen, nö, ich kenne den Jesus nicht, und hat ihn dreimal verleugnet. Aber als der Heilige Geist auf ihm war, als er durchdrungen war von der Herrlichkeit Gottes, da können wir lesen, das habt ihr gerade aus Petrus das verlesen. Das sagt. Ich habe noch hier aus Petrus 1, 2. Petrus 1, 2. Brief. Da sagt er, ihr müsst deshalb alles daran setzen, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung begehbar zu machen. Dann werdet ihr nicht stolpern. Und Gott wird euch weit die Tore, die Herzenstore öffnen. Das ewige Reich unseres Herrn und Retters könnt ihr dann einziehen. Ich will euch immer wieder an diese Dinge erinnern, denn er wusste ja, er würde bald nicht mehr hier sein. Paulus war auch so einer. Er sagt, tu alles zu Timotheus, was für deinen Dienst gehört. Das ist der Knackpunkt. Und darum sind wir noch im Leibe. Dieses lebendige Opfer, diese Entwicklung der Herrlichkeit unseres Herrn können wir nur jetzt bringen. Jetzt, heute, hier, bei Leibesleben. Das ist die Chance, das ist die Gelegenheit. Die müssen wir nutzen. Nachher, wenn wir im Altersheim sind oder in einem Pflegeheim, dann ist es vorbei. Ne? Meistens jedenfalls. Also, wo du doch noch hier richtig leben kannst. Aber selbst im Pflegeheim, selbst wenn du nichts mehr kannst, beten kannst du immer noch. Wir sind ja zweimal im Monat im großen Pflegeheim. Da sind nur stinkreiche Leute, habe ich glaube ich schon erzählt. Und das ist auch so eine Demenzabteilung. Und diese dementen Leute, wenn sie das Wort Gottes hören, es ist so spannend. Mit einem Mal werden die wieder ganz normal. Mit einem Mal können die das aufnehmen. Und sie sind mehr empfänglich für das Wort Gottes, als die daneben sind in der anderen Abteilung. Ja. Jeder Tag ist entscheidend, den wir hier leben. Darum freu dich jeden neuen Tages. Hier kannst du ein Opfer für deinen Herrn sein und hier kannst du das unter Beweis stellen geradezu, dass du Jesus lieb hast und dass du hier schon auf Erden die Herrlichkeit des Herrn entwickeln kannst. Es geht um unseren Leib. Das ist unsere irdische Substanz. Und wir sollten bereit sein, diese Möglichkeiten, die uns bei Leibesleben gegeben sind, wirklich auszukosten. Und darauf kommt es an. Ich habe meinem Herrn gesagt, wir hatten ja da oben eine Pflegestation in der Elim. Ich habe dem Herrn immer gesagt, Herr, da oben möchte ich nie landen. Wenn es soweit ist, dass ich nicht mehr meinen Leib richtig einsetzen kann, dann hol mich heim. Ich will hier nicht so tatenlos da irgendwo rumsitzen und anderen Leuten noch zur Last liegen, dass sie mich pflegen müssen. Das will ich nicht. Herr, gib Gnade. Ich habe den Eindruck, fast den Eindruck, der Herr hat mein Gebet erhört. Aber ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig. Was macht unseren Körper krank? Um es kurz zu sagen, alles, was uns davon abhält, zu unserer Berufung zu finden, nämlich ein lebendiges Opfer zu sein. Das macht uns wirklich krank. Wir können das auch mit einem Begriff zusammenfassen. Ein Leben, das sich im Leiblichen erschöpft, ein Leben also nach dem Fleisch, macht den Leib krank. Und damit haben die Leute zu tun. Überall in den ganzen Krankenhäusern und Landeskrankenhäusern, da treiben sich diese Leute rum und sind nur noch so ein Schatten ihrer selbst, geistern da rum. Wenn ich da manchmal in so einem Haus bin, dann graust es mich immer. Ja, Leute, ihr Leben schon verlebt, im Grunde. Selbstsucht, Materialismus, Essen und Trinken ohne Maß, Urlaub ohne Ende, Aneignen um jeden Preis, Nehmen anstelle Geben, Begehren, was andere haben, neidisch sein, eifersüchtig sein, sein Recht haben wollen, darum kämpfen, sich absichern, seine eigene Ehre suchen, sich ständig verteidigen. Der unerlöste Mensch setzt diese Mittel ein, um sein Leben zu sichern, aber er macht sein Leben kaputt. Er will sich bewahren vor Schaden und gerade das ist sein Fehler. Gesundheit, meint er, ist sein höchstes Gut, aber er zerstört durch diese falsche Herzenshaltung sein Leben. Das Gegenteil, was er möchte, ist der Fall. Und nicht nur, dass er seine Berufung zerstört, sondern der Leib selber wird auch noch krank. Also ein doppelter Verlust. Es gibt wissenschaftliche, medizinische Erkenntnisse darüber, wie unser Seelenzustand den Leib beeinflusst, ja. Diese sogenannten psychosomatischen Krankheiten. Das ging von der Seele aus. Ja. Das macht den Menschen krank. Angst. Jesus hat, ich weiß nicht, ich glaube, insgesamt steht in der Bibel über 300 Mal, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Für jeden Tag einmal wenigstens. Ne? Nachweislich verursacht Angst, die sich im Herzen eines Menschen festsetzt, einen Wirbelsturm im zentralen Nervensystem. Erbrechen, Krämpfe, Kopfschmerz, Asthma, Zuckerkrankheiten, verkrüppelte arthritische Gelenke. Alles von Angst. Alles wird durch nervöse Störungen ausgelöst. Das kann man wissenschaftlich nachforschen. Also, warum hast du Angst? Ja, du weißt nicht, wie das Leben... Ich bin 78 Jahre alt, ich weiß, wie das Leben spielt. Und fast 60 Jahre Pastor, also da weißt du alles. Das ist alles schon mal durchgemacht, mein lieber Mann. Und ich bin fröhlich, oder? Ja, habe ich nicht stundenlang vor dem Spiegel geübt, das ist so. Stress! Haben Sie mich gefragt, haben Sie Stress? Ich sage, ich habe viel Arbeit, aber ich habe überhaupt keinen Stress. Im Gegenteil, es macht mir so viel Freude. Da rumgammeln und nichts zu tun haben, ist doch schlimm. Was? Ach, das ist Stress. Stress ist eine Bedrängnisreaktion des Körpers. Und diese Reaktion wird durch die Hirnanhangdrüse, Gott hat das ja alles so wunderbar miteinander verquickt, und die Nebennierenrinde dann ausgelöst. Ein führender Mediziner hat in einem Artikel die Frage aufgeworfen, ist Stress die Ursache aller Krankheiten? Und eines können wir mit Sicherheit sagen, Angst und Stress kommt nie von Gott, nie, sondern immer von der Gegenseite. Wir können viel Arbeit haben. Arbeit macht uns nicht kaputt. Diese Burnout-Geschichten da, dieser Mist, wo kommt der her? Nicht von viel Arbeit. Die sollen mir nicht erzählen, ich bin burnt out, weil ich so viel gearbeitet habe. Quatsch! Du bist nicht in deiner Berufung, du machst irgendeinen Quatsch, den du nicht machen musst. Lass es nach. Konzentrier dich auf deine Kernberufung, auf das, was du wirklich tun sollst. Wie oft mahnt uns der Herr, fürchtet euch nicht. Und ebenso meint unser Herr, macht euch keine Sorgen. Sorgen machen ist Sünde. Habt ihr das gewusst? Macht euch keinen Stress. Dazu sind wir nicht geschaffen. Das haben wir nicht nötig. Das ist nicht unser Leben. Das ist Leben im Fleisch. Wir können uns vor seelischen Erschütterungen bewahren, wenn wir im Geist leben, wenn wir in Christus bleiben, dann geht es uns wirklich gut. Dann haben wir eine hohe Lebensqualität. Das ist Luxus hoch 3. Im Geist leben ist Luxus. Habt ihr das gewusst? Es gibt laut einer ärztlichen Expertise eine Illustration, die das zentrale Nervensystem darstellt. Und von ihm gehen dann Nerven, also ich habe das mir mal angeschaut, gehen also Nervenstränge zu allen Organen des Leibes. Und wegen der so stark vernetzten Nervenverbindungen ist es verständlich, dass Unruhe im zentralen Nervensystem, eben Unfriede im Herzen, krankmachende Impulse auslöst. Und darum ist er unser Friede. Ja, der Friede hier, hier irgendwo ist er, ne? Ja? Das hält dich gesund, du. Es verändert sich dadurch die Durchblutung von Organen, die Drüsentätigkeiten und die Muskelanspannung. Ja, alles das. Aufregung kann die Durchblutung im Kopf derart steigern, dass Kopfschmerzen und schließlich Erbrechen die Folge sind. Lampenfieber macht den Mund trocken und darum brauchen einige Prediger auch immer ein Glas Wasser. Ich nicht. Naja, gut, entschuldigt, ich will mich hier nicht darstellen. Oft erweisen sich die äußerst wichtigen Nebennieren als Lieblingsziel nervöser Impulse. Erhöhter Blutdruck, Arthritis, Nierenleiden, Verhärtung der Arterien, Herzbeschwerden, frühes Altern, Verkrampfung der Herzmuskeln und des Darmtraktes. Manche machen sich buchstäblich vor Angst in die Hosen. Angst belastet das Herz mehr als jede andere Stimulierung, einschließlich Leistungssport und völlige Erschöpfung. Und dann die Sorgen. Ärzte sind allgemein davon überzeugt, dass Magengeschwüre durch Kümmernisse und Sorgen ausgelöst werden. Also, soll man das doch nachlassen, wenn das nur schädlich ist. Ne? Und hat schon jemand mal mit Sorgen irgendwas erreicht? Kein Mensch. Also, ich sag's ja, aber es ist doch nur mal so, und die Seele und da können wir doch, du kannst dagegen angehen. Fang an, den Herrn zu preisen, dann gehen die Sorgen weg. Sagst, Herr, danke, dass ich jetzt die Kündigung gekriegt habe. Du wirst dafür sorgen, dass ich noch eine bessere Arbeit kriege als vorher. Halleluja. Fang den Herrn an zu preisen. Vielleicht nimmt der Chef dann die Kündigung wieder zurück. Ne? Gott kann alles machen. Bei unserem Gott ist alles möglich. Eifersucht, Neid, Egoismus, Ehrgeiz, Verzweiflung, Zorn, Bitterkeit, Hass. All das hängt damit zusammen, dass wir unser altes Ego pflegen. Und anstatt, dass wir es pflegen, zerstören wir es. Selbst wenn wir alle Hoffnung auf ein ewiges Leben ausklammern, würde es sich auszahlen, in dieser Zeit entsprechend der Bibel zu leben. Das ist eine gute Anleitung, gesund zu bleiben, ne? Die Bibel zu lesen. Unabhängig davon, dass es eben diese ewige Dimension hat. Kurz gesagt, alle Werke des Fleisches machen den Körper kaputt. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, sagt Galater 5, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Spaltung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen mehr. Tja, ein Haufen Zeug, ne? Und ich sage voraus, wie ich schon vorher gesagt habe, dass die, welche solches tun, die werden das Reich Gottes nicht ererben. So sagt es Paulus in Galater 5. Die Frucht des Geistes aber ist ein Labsal für den Leib und dient unserer Gesundheit. Liebe. Noch keiner an Liebe gestorben. Freude. Friede. Geduld. Freundlichkeit. Gütigkeit. Treue. Sanftmut. Enthaltsamkeit. Wow. Hier ist die ganze Aufzählung einer lebenserhaltenden, körpererhaltenden Einstellung und Verhaltensweise. Ja, und jetzt, ich mache gleich Schluss, die Seligkeit des in Anführungsstrichen Gestorbenseins. Wenn wir dahin kommen, dass wir alles dran setzen, um das Himmlische zu gewinnen, dann merken wir, wie in unserem Leib etwas ganz Merkwürdiges vorgeht. Und ich kann euch das wirklich bezeugen. Ja. Ich habe euch das erzählt, dass ich, als ich im Krankenhaus lag mit meinem Herzinfarkt da, kam ein Mann rein, der sich wohl das Leben nehmen wollte, oder jedenfalls war er sehr depressiv, ist mit seinem Auto irgendwo in die Walachei da runtergesaust und dann musste er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Komm bei mir rein, ne? Und hat dann mitgekriegt, was für wie bedrohlich mein Zustand war. Und dann sagt er mir, sagen Sie mal, warum sind Sie so fröhlich? Ich sage, das will ich Ihnen sagen. Ich habe den Herrn. Ich habe ewiges Leben. Das habe ich in mir. Und der Körper, ja, der vergeht sowieso. Ja, sagt er, wie geht denn sowas? Ich sage, ja, möchten Sie es auch haben? Ja, möchte ich. Sag ich, okay. Und dann habe ich ihm das alles erklärt. Und dann sage ich, und jetzt wollen Sie Ihr Leben Jesus geben? Ja, will ich. Da hat sein Leben Jesus gegeben. Und da haben sie ihn 2 Tage später entlassen, er war heil. Ja, so, ich bin dann noch ein bisschen länger geblieben als er im Krankenhaus. Und, nachher habe ich ihn noch in der Gemeinde vermittelt und so. Und dann hat er mir immer noch geschrieben. Seht mal, ich war krank. Und nur weil ich fröhlich war, ist ein Mann gerettet worden. Wenn ich auch so niedergeschlagen wäre, wäre ja nichts passiert. Ne? So geitert. So geitert sich der Hamburger. So. Ja, der Leib hat ja nur eine wirklich wichtige Schlüsselfunktion. Und obwohl er das hat, ist das Leibliche nicht mehr in unserem Leben, hat nicht mehr in unserem Leben die Priorität. Nicht, dass wir nicht mehr genießen könnten, die schöne Natur, ein schmackhaftes Essen, auch so ein schönes Steak, ich meine so medium gebraten, ne? Das ist ja das, was den Knut immer so aufregt, dass ich so gerne mal ein Stück Fleisch esse. Also toll! Toller Urlaub unter Palmen. Ne? Meine Kinder haben auf Ibiza da so eine Eigentumsdinggeschichte da, so eine Wohnung. Und direkt auf dem Strand. Und toll, tolle Zeit. Ja. Kann man alles mal genießen. Aber in Maßen, bitte. Mit einem Mal erschließt sich uns ein Reichtum, der uns vorher verborgen war. Der Reichtum, ein Leben im Geist. Uns erfreut das, was andere gar nicht wahrnehmen. Wir haben diesen inneren Frieden und diese Freude und diese Kraft. Und das nennt die Bibel Shalom. Heißt nicht nur Frieden, sondern das ist Lebensfülle. Dieses hebräische Wort kann man gar nicht richtig übersetzen. Ja? Lebensfülle. Natürlich Frieden mit drin und Freude und alles. Shalom. Es gibt noch ein Wort, was man nicht übersetzen kann, das ist Abba. Das heißt nicht Vater. Manche sagen Papa. Quatsch. Abba heißt nicht Papa. Abba heißt geliebter Vater. Und zugleich wissen wir, dass er der dreimal heilige Gott ist. Ist nicht so ein Kuschelgott. Und trotzdem ist er die Liebe in Person. Tja, wer kann das begreifen? Nur der den Heiligen Geist wirklich in sich hat, kann das dann auch nachvollziehen. Aber ich rede ja zu Leuten, die den Heiligen Geist in sich haben. Insofern könnt ihr das. Im Zustand des lebendigen Opfers wird unser Leib von Heilungskraft durchströmt. Wir können ihm einfach nichts Besseres antun. Er ist ja immer noch anfällig. Er ist ja nur die Hülle mit manchen Mängeln. Auch kann in dieser leiblichen Verfassung unser Herr Krankheiten zulassen, um uns für das Ewige zuzubereiten. Nicht jede Krankheit ist nur schlimm. Manche Krankheit bewahrt uns davor, da auszurasten und irgendeinen Blödsinn zu machen. Ne? Aber natürlich will der Herr Gesundheit. Das Ziel unseres Herrn ist nicht Krankheit, sondern Gesundheit. Natürlich auch unseres Leibes. Und die Bibel sagt, wer am Leibe leidet, hört auf zu sündigen. Das gibt's auch. Und jeder, wenn er wüsste, was wir da an Reichtum haben, müsste in allem Eifer danach streben, dieses alles auch zu bekommen. Und doch du brichst nur dann durch in diesen Reichtum Gottes, wenn es durch das Opfer geht. Es geht nur durch, merkt ihr das mal heute, ja? Es geht nur durch das Opfer. Alle Frucht kann nur durch Opfer geschehen. Und die Furcht, Frucht und Furcht, ist ja fast das gleiche Wort, nur das R ein bisschen verschoben, ne? Und die Furcht ist vorbei. Die Liebe Christi entfaltet sich in uns und lässt uns alles haben und alles zugleich drangeben. Ja, das ist ein Geheimnis. Welch ein seliger Zustand. Du hast möglicherweise nichts und du hast doch alles. Ich brauche nicht Reichtümer, um glücklich zu sein. Du erstrebst nichts Materielles und bekommst es sozusagen hinterhergetragen. Als ich nach Schorndorf ging, habe ich euch ja, glaube ich, schon erzählt, ne? Da kriegte ich so wenig Gehalt, dass ich nicht leben und sterben konnte. Also es waren noch immer meine laufenden Kosten gedeckt. Und ich muss ja immer auf meine Familie Rücksicht nehmen. Das heißt, die Kinder waren schon groß. Ich habe meiner Rosi gesagt, Rosi, jetzt beginnt eine ganz magere Zeit, wenn wir dahin gehen. Ganz mager. Sie sagt, Uwe, er freut sich schon, dass ich mager werde. Sie sagt, Uwe, wenn das vom Herrn ist, dann mach das. Ich sag, du, das wollte ich hören. Und wir dahin, und das Auto war noch gar nicht, die Reifen waren noch gar nicht kalt, kommt mir der Sohn des Gemeindeleiters entgegen. Sagt, Pastor, du musst sofort, das große Stadtkino, das große Stadtkino wird verkauft. Und das wäre doch die Chance, dass wir neue Räumlichkeiten kriegen. Am ersten Tag, wo ich da war, haben wir das große Stadtkino erworben. Muss ich wohl überlegen, wie das ging. Ne? Ja. Und dann sagte eine Frau, eine Schwester, die hat ein Schuhgeschäft, die sagt, Bruder Maurisch hat diese alte Karre, die du da fährst, kauf dir mal ein anständiges Auto. Hier hast du 30.000 Mark. Deutsch, D-Mark. 30.000 Mark! Hörst du die? Schenk mir mal eben 30. Ich sag, wo komme ich her? Dann eine Familie sagt, wir haben ein Haus gebaut, aber unsere Kinder, ist für unsere Kinder ein Haus gebaut, aber unsere Kinder wollen da nicht einziehen. Wollt ihr da nicht einziehen? Ich sage ja schon, aber wer soll das bezahlen? Ich habe kein Geld. Davon bezahlen war ja nicht die Rede. Also ehrlich, in Schorno, wir haben das alles nachgeschmissen bekommen. Dann Naturalien haben sie uns gebracht. Äpfel und Eier und Kartoffel und Wein. Ich wusste gar nicht, wie Wein aussieht vorher. Aber da unten in Süddeutschland ist das so gang und gäbe, dass sie sich immer Wein schenken. Wir waren die reichsten Leute der Welt, kann ich wirklich sagen. So haben wir uns gefühlt. Und nach einem halben Jahr, die Gemeinde ist gewachsen, also es gab es gar nicht. Nach einem halben Jahr sagt der Kassierer, du Uwe, wir können dir ein anständiges Gehalt zahlen. Und als ich dann nach Hamburg zurückkam, da tränten dem Sander, der Helmut Sander war ja Kassierer in der Elim-Gemeinde, dem tränten die Augen. Er sagt, Uwe, so viel Geld können wir dir nicht geben. Ich komme ja nicht hierher, um Geld zu schnurren. Ich komme hierher, um dem Herrn zu dienen. Ist das nicht herrlich? Ich erzähle das nur. Leute, es lohnt sich. Es lohnt sich, ein Opfer zu sein. Und je schlimmer, sag ich mal, die Konditionen sind, wie sie menschlich gesehen auf uns zukommen, desto schöner ist es. Das müssen wir lernen. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, sagt der Herr. Geschwister, ich sehne mich danach, dass wir alle diese Herrlichkeit erfahren. Darum heute Morgen diese leidenschaftliche Predigt, weil ich das selber am eigenen Leibe erfahren habe. Und das ist es, was Paulus sagt. Er wird alles für Dreck erachten. Das kann ich so verstehen. Alles für Dreck. Und er hat ja unter dem besten Universitätsprofessor gelernt und alles Mögliche, war einer der obersten Leute damals. Und das ist alles für ihn Dreck, damit er Christus gewinnt. Zugleich ist das auch denkwürdigerweise die völlige Entkrampfung unseres Leibes. Dieser Leib trinkt förmlich das Heilswasser, aus dem der ewige, gewaltige Kraft dann schöpft. Und dann können wir uns vorstellen, dass von unserem Leibe selber Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir können unseren Leib auch in Bezug auf Gesundheit nichts Besseres antun, als ihn, wie gesagt, zu einem lebendigen Opfer zu erklären. Sag doch deinem Leib, du bist ein lebendiges Opfer. Ab heute. Ich gehe da durch. Was kommt, das kommt. Ich preise den Herrn, was das Zeug hält. Und ich weiß, er wird mich durchbringen. Und das ist der Weg hinein in die Herrlichkeit. 3. Johannes 1, Vers 2, der letzte Satz heute. Ich wünsche, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht. Und dass dein Körper so gesund ist wie deine Seele. Amen. Lieber Heiland, ich danke dir für meine kostbaren Geschwister hier. Preise dich, dass du jeden Einzelnen von Herzen lieb hast. Und dass du jeden Einzelnen in einer besonderen Weise berufen hast, deine Herrlichkeit zu erfahren. Herr, hilf uns, weil wir maßgeblich daran beteiligt sind, ob wir das auch wirklich zulassen. Herr, du zwingst ja niemanden. Und deswegen wollen wir dir das bezeugen, Herr. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen dir gehorsam sein. Wir wollen deinen Willen tun. Wir sind hier, o Gott, zu tun deinen Willen, damit durch uns die Frucht entsteht, die du für unser Leben schon längst vorbereitet hast, um deines kostbaren und wunderbaren Namens willen. Amen.